Wer ist dran mit Andacht? Wer hat Andacht heute? Okay. Schon fertig? Gut. Wer noch? Okay. So, heute muss die Glocke werden, wie es bei Schillern heißt. Zwei Sachen vorweg, denn die sind mir persönlich wichtig. Ihr merkt schon, wir schaffen den Römerbrief natürlich nicht zur Gänze in dieser Woche. Aber wir werden die wichtigen Themen ansprechen, so wird es kommen, sodass wir da ordentlich noch was bedecken. Ihr braucht trotzdem nicht mit einem unvollendeten Werk nach Hause gehen. Ihr kriegt von mir das ganze Material zum Römerbrief auf Stick. Das müsste dann irgendjemand auf dem PC überspielen, wo man sich es dann holen kann. Also ich mache keine CD oder irgend sowas mehr. Unser Leben ist Stickwerk. Das heißt also, wer das Material haben will, kann es haben. Nur ich druck nicht mehr zig Seiten aus, um das dann irgendwo liegen zu haben und dann vergammelt es erst wieder. Aber ihr kriegt alles Material, das ist auch frei, kostenlos, selbstverständlich. Und die zweite Sache ist, ich habe ein kleines privates Fundraising-Projekt für die Arbeit in Rumänien. War der Eberhard Beck schon hier eigentlich oder kommt der noch? Ja, jedenfalls in Rumänien, die Arbeit, die wir seinerzeit vom Schloss aus begonnen haben. Und da habe ich eine Menge Studienmaterial zusammengestellt. Da sind also über 800 MB Text und PowerPoint, also keine Aufnahmen. Auslegungen zu allen möglichen Büchern der Bibel, Themen, Texte, da kann man ein halbes Leben lang draus predigen. Exodus, Genesis, Offenbarung, Ethik, Gebote, Allversöhnung, Weltreligion, also alles Mögliche. Wirklich viel, viel Material. Und das verticke ich um 35 Euro. Das, wer das haben möchte, legt das einfach rein und ist auch auf diesem Stick drauf und dann zieht man sich das irgendwie rüber. Das Geld läuft nicht in meine Privattasche, sondern das ist mein Fundraising für Rumänien. Und auf die Art und Weise spare ich mir, Bücher zu schreiben, die dann sowieso wieder ungelesen irgendwo herumstehen. Das ist dann hier so drauf, das kann man auch wieder verschwinden lassen. So, wer das? Ja? Nee. Ja, du kannst, aber es ist... Und dieses Material, wie gesagt, um 35 Euro kriegst du normalerweise zwei Bücher. Auf dieser Scheibe sind 200 Bücher drauf. Also da ist wirklich viel, viel Zeug drauf. Und durchaus gelegt, auch Buch der Offenbarung und alles Mögliche. Jedenfalls, das kann man haben. Und es geht nicht in meine Tasche, wer es möchte, Geld rein. Und hier ist dann der Stick, wo man sich das holen kann. Und wie ihr das verteilt oder wer das will, das müsst ihr untereinander regeln. Wer es schon hat, der braucht sich das nur als Update runterladen. Das ist dann auch drauf. So, das war's schon wieder. Und jetzt geht's los für heute. Ist auch wieder wahr, ne? Bild hat sich bewährt, gell? Wir haben gestern diesen durchaus nicht ganz einfachen Abschnitt gehabt, wo der Paulus darüber redet, dass es Menschen gibt in dieser Welt, die offensichtlich ein Verlangen nach Gott haben, die nach Gott fragen, die eine Sehnsucht haben, die Gott suchen. Menschen, die von mir aus auch, wenn man so möchte, systematisch, theologisch gedacht, vom Geist Gottes angestoßen werden, dass der Geist sie erweckt, dass sie nach Gott fragen und die dann entsprechende Werke tun. Und da sagt Paulus, die werden das auch bekommen, was sie verlangen. Ewiges Leben, unvergängliches Leben, die Herrlichkeit, nach der sie trachten. Die kriegen das. Und ich sage es noch einmal dazu, diese Werke, um die es hier geht, haben keinen erlösenden Charakter. Es gibt das nicht, dass das Werk gerecht machen würde. Aber das Werk kann ein Ausdruck dafür sein, dass jemand anders lebt, dass jemand anders denkt und dann verhält er sich auch anders. Das ist die Lösung hier drinnen. Und die zweite Sache, die ich auch dazu sagen muss, ich weiß nicht, wie viele Menschen das sind. Ich weiß nicht, wo sie überall sind und ich weiß auch nicht, warum es bei manchen Leuten so läuft, dass sie nach Gott fragen und andere das wieder verweigern und von sich stoßen. Es gibt diesen Satz im Johannesevangelium, wo Jesus sagt, man kann nicht zu mir kommen, es sei denn, der Vater ziehe ihn. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass der Vater prinzipiell jeden zieht. Aber ein Mensch kann sich auch verweigern und hat es getan. Und warum das so ist, wir wissen es nicht genau. Ich weiß auch nicht, wie viele. Nochmal, auch für Europa oder unseren Kulturkreis, hier im Angesicht des Opfers Jesu, seines Kreuzes, seiner Auferstehung, im Angesicht unserer geistlichen Geschichte, die man in Europa gehabt hat, dann vor Gott hintreten und sagen, Gott, eigentlich will ich dich nicht, aber ich werde gute Werke tun und hoffe, dass ich dafür in den Himmel komme. Das funktioniert nicht. Sondern es geht wirklich um Leute, die keine Ahnung vom Evangelium haben oder denen jeder Zugang irgendwie verbaut wurde. Solche Leute könnten hier im Blick sein. Mehr und anderes nicht. Also im Angesicht des Kreuzes zu sagen, nee, ich mache das mit meinen eigenen Werken, da würde Paulus sagen, kommt überhaupt nicht in Frage. So, habt ihr das? Dass man auch weiß, wo das eingegrenzt ist. Dass man da nicht jetzt das irgendwie dann aufbläst, dann auch in eine Richtung von Allversöhnung oder sowas. Das meine ich alles nicht. Aber es ist auch so, dass Gott gerecht ist, dass Gott barmherzig ist, dass Gott niemanden verloren gehen lässt, nur weil er zur falschen Zeit am falschen Ort gelebt hat. Ja? Und diesen Menschen wiederum, denen wird im Anschluss daran das Evangelium, das Werk Christi, zugerechnet. Das heißt, der Einzige, der versöhnen kann, der Einzige, der einen Tod stirbt, mit dem alle unsere Sünden bezahlt sind. Der Einzige, der das hinkriegt, dass wir vor Gott richtig beschaffen dastehen, das ist Jesus Christus. Und sein Werk kann Leuten zugerechnet werden, so wie es auch uns zugerechnet wurde. Auch wenn dies zu Lebzeiten nicht erfasst haben. Aber es geht um diese Frage, bin ich da offen, bin ich da bei Gott, will ich ihn wirklich? Das wäre so dieser Grundgedanke. Dann hatten wir hin drinnen noch die Sache mit, nein, bei Judas würde ich das Gleiche sagen, er wurde nicht dazu geschaffen, um Jesus zu verraten, sondern Judas hat Jesus verraten, es war seine freie Entscheidung, das zu tun. Also er ist nicht dazu in die Welt gesetzt worden. Gott wird nie jemanden schaffen, von dem er sagt, den brauche ich, damit ich den dann in die Hölle schicken kann. Also alle Gedanken, auch die in die Richtung gehen, dass Gott irgendwann einmal vor der Schaffung der Welt schon Menschen vorherbestimmt haben sollte, die verloren gehen. Das ist ein absurder Gedanke. Das heißt, du hättest einen Gott, der sagt, ich freue mich, ich mache Menschen und die lasse ich jetzt in Ewigkeit in der Hölle schmoren. Aber Leute, da haut es mit. Nein, es steht nicht so drin. Es passt zusammen. Aber er wurde nicht geschaffen, um Jesus zu verraten. Du müsstest mir den Text genau zeigen. Ich weiß, was du meinst, aber ist genau nicht der Fall. Es war seine freie Entscheidung. Er ist ein Sohn des Verderbens durch sein Handeln, gell? Durch das, was er macht. Aber nicht von Gott vorherbestimmt, Jesus zu verraten. Können wir es hier lassen, sonst kommen wir nicht weiter. Ein nächster Abschnitt in unserem Studium ist jetzt diese Sache mit der Anklage Gottes gegen die Juden. Und ich habe euch das Bild vom Prozess gebracht. Und dieses Bild vom Prozess, wo der eine Angeklagte beschämt dasteht, weil er komplett verdorben ist und nickt auch, und ja, ist halt so. Ein anderer Angeklagter sagt, ja, aber wir haben doch Maßstäbe, wir haben doch Moral, wir haben doch Standards, wir sind doch anders, sagt Paulus, nee, ihr wisst etwas anderes, aber seid ihr auch wirklich besser, handelt ihr danach, der moralische Mensch. Und jetzt kommt ein dritter Angeklagter in Blick, das könnte man so sagen, nämlich die Anklage Gottes gegen die Juden. Und bei den Juden ist es so, dass sie auch vor Gericht stehen und nur sagen, Moment, Moment. Gut, über die dunklen Heiden braucht man nicht reden. Aber auch diejenigen, die irgendwelche Standards und Moral haben, die sind nicht so viel besser dran. Wir aber, sagen die Juden, wir rühmen uns des Gesetzes. Verlassen uns aufs Gesetz. Römer 2, Abvers 17. Kennen seinen Willen. Prüfen alles. Denn wir sind aus dem Gesetz unterrichtet. Die Juden würden sagen, pass mal auf, wir haben von Gott eine direkte Offenbarung. Während die Heiden nur Ahnungen haben, ein paar Überlieferungen haben, ein paar Tabus haben, wissen wir ganz klar Bescheid, was der Wille Gottes ist. Wir haben das am Sinai empfangen. Und so hast du hier als nächste Gruppe den Menschen unter der Offenbarung Gottes im Alten Testament. Und Paulus greift hier zwei Dinge auf und wir werden nicht dran lang bleiben, denn der Text ist nicht schwierig hier. Aber er macht zwei Dinge klar. Auch für die Juden ist nicht das Gesetz und auch nicht die Beschneidung ein Weg zum Heil, denn sie haben es nicht gehalten. Und ich lese uns den Text, er ist nicht schwierig, wir müssen vorankommen. Im ersten Abschnitt ab Vers 17 lesen wir das, dass die Juden einen fünffachen Anspruch haben oder Vorrechte, fünfmal Verantwortung könnte man auch aufzählen und fünfmal Scheitern, Versagen. Also sagen die Juden, wir sind Juden. Jude bedeutet übrigens Preis Gottes. Der Name, Begriff Judäa taucht zum ersten Mal auf in 2. Könige 16, Vers 6, in dieser Ecke da drüben. Und da taucht es zum ersten Mal auf. Preis Gottes. Mehr noch, wir verlassen uns aufs Gesetz. Du rühmst dich Gottes. Wir kennen Gott. Bei uns ist er. Er ist unser Gott. Er hat uns erwählt. Wir haben eine Geschichte mit ihm. Du kennst seinen Willen und prüfst, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, was das Beste zu tun sei. Und dann siehst du auch eine Verantwortung da drin. Das würde Paulus auch anerkennen. Leiter der Blinden. Ein Licht für die, die in Finsternis sind. Das findet man zum Beispiel im Jesaja, Knecht Gottes Lied und so weiter, wo wirklich davon die Rede ist, dass Juden, dass Israel eigentlich als Knecht, das war auch Israel, nicht nur diese Einzelfigur, dass dieses Israel ein Licht für die in Dunkelheit sind. Nicht vergessen, wenn Israel als Symbol hat den siebenarmigen Leuchter, dann ist das von der Bedeutung her das Licht für die Welt gemeint. Israel sollte der Welt voranleuchten. Der siebenarmige Leuchter, der hatte an den Schäften da solche Mandelblütenblätter. Der Mandelbaum ist der erste Baum in Israel, der blüht. Und diese Mandelblütenblätter, als erster Baum, der blüht, das war ein Zeichen dafür, dass Israel eine Berufung hatte, der Welt ein Licht über Gott aufzustecken. An Israel sollte die Welt erkennen, wer Gott ist. Israel war gedacht als ein Modell für die Welt, wo man den Charakter Gottes erkennen kann. Nein, es ging bei der Erwählung Israels überhaupt nicht darum, dass man gesagt hat, ja, wir sind was Besonderes und wir sind errettet und der Rest geht den Bach runter. Nein, Israel war erwählt, um der Welt den Charakter Gottes zu zeigen und darum ein Licht für die Welt sein. Also, sagt er, ein Leiter, auch ein Erzieher der Unverständigen, Lehrer der Unmündigen, denn du hast im Gesetz die Richtschnur der Erkenntnis und der Wahrheit. Doch, das Gesetz ist gut, traumhaft, wir kommen gleich hin. So, und dann kommt er ab Vers 21 mit einem fünffachen Versagen. Das ist nur exemplarisch. Übrigens, es trifft auch nicht alle Juden. Wir müssen auch hier übrigens vorsichtig sein. Meistens wird den Juden das so angehängt, dass sie alle pharisäisch sind, dass sie alle Heuchler sind, dass sie alle Versager sind, dass sie das Gesetz zwar wissen, aber ständig brechen. das trifft nicht immer zur Gänze zu. Es tut kein Jude genug, um durch Werke gerecht zu werden. Da gibt's keinen. Aber man muss auch aufpassen, dass man nicht auf der anderen Seite vom Pferd runterfällt und aus den Juden eine lausige Bagage macht, die quasi alles weiß und alles ständig nur heuchelt und alles verletzt. Nein, Juden hatten einen enorm hohen Standard an moralischer Qualität. Das waren Vorzeigemenschen, die haben auf weite Strecken im ganzen Römischen Reich sehr viel anders gelebt. Familien waren in Ordnung, Ehen haben gepasst, Hygiene hat gepasst, sie haben in ihren Vierteln Sauberkeit gehabt, waren gesund, waren anständig. Also da muss man sehr vorsichtig sein, denn Juden wird gerne vieles angehängt, was überhaupt nicht zutrifft. Da ist man sehr ungerecht. Aber, sagt Paulus, es reicht natürlich bei euch auch nicht. Und es nennt er fünf so Dinge, die sind einfach zu sagen, du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht. Das heißt, du legst anderen Sachen vor, die sie halten sollen, und selber hältst du dich nicht dran. Predigst, Jesus hat das einmal gesagt, du legst anderen Lasten auf, ihr Schriftgelehrten, und selber rührte diese gleichen Lasten nicht mit einem Finger an. Du predigst, man solle nicht stehlen und stiehlst. Ja, womit stehlen wir denn? Er sagt, würde Paulus sagen, guck mal nach bei Maleachi. Der Diebstahl bei Maleachi, der Zehnte, der nicht in voller Höhe gebracht wird. Viecher, die ihr opfert, die einäugig, hinkend oder schlimm dran sind. Bestiehlst Gott. Du sagst, man soll nicht Ehe brechen und brichst die Ehe. Ja, womit brechen wir denn die Ehe? Nun, schau mal nach beim Hosea, würde Paulus sagen, oder bei Jesaja. Wie geht das zu, dass die treue Stadt zur Hure geworden ist? Oder Ehebruch auch in diese Richtung, dass man sagt, Freundschaft mit der Welt, wie Jakobus das sagt, ist geistlicher Ehebruch. Oder du verabscheust die Götzen und beraubst ihre Tempel. Oder beraubst Tempel. Muss man schauen, ob das ihre eigentlich wirklich im Urtext steht, aber jedenfalls, es gibt einen interessanten Vorfall damals, das ist rumgegangen. Da war eine reiche Frau heidnischen Hintergrunds, die ist damals gläubig geworden, und zwar Jüdin. Sich taufen lassen, wurde Jüdin. Und aus Freude über diesen neu gefundenen Glauben, und wie gesagt, Judentum war eine ganz hochstehende Sache, hat sie eine große Summe Geldes an den Tempel in Jerusalem gespendet. Hat das Geld vier Juden mitgegeben, aber die sind nicht weit damit gekommen. Und als nach 2 Jahren noch immer keine Spendenbescheinigung da war, ist die Frau zum Kaiser Tiberius gegangen und hat gesagt, was ist das hier los? Das sind Tempelräuber. Ich habe selber verabscheuen die Götzen, sagt der Tiberius, und berauben gleichzeitig Tempel. Die sind mit dem Geld abgehauen. Ja? Und da steht also direkt der historische Vorfall im Hintergrund. Götzen verabscheuen, Tempel berauben. Hallo, das geht nicht, sagt Paulus. Und du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes. Du sagst, wir haben die tollsten Regeln. Wir wissen alles. Sabbatregeln. Aber wenn du am Sabbat eine Reise machen möchtest, dann legst du einen Wassersack auf deinen Esel, damit du eine Wasserreise machst. Denn auf Wasser darf man reisen. Ist klar, wenn du mit dem Schiff unterwegs bist von Caesarea Maritima Richtung Malta, Rom, auf Wasser kannst du immer reisen, denn du kannst das Schiff am Sabbat ja nicht verlassen. Also Wasserreise. Wenn du ein Geschäft machen möchtest, dann sprichst du mit dem Geschäftspartner und du willst das am Sabbat abschließen, damit das noch rasch unter Dach und Fach ist, damit nicht ein anderer dazwischen grätscht, dann redest du über alles, nur den Preis erwähnst du nicht. Oder wenn du eine Verrichtung hast und sagst, die Sabbatmeile ist mir zu kurz, 640 Meter oder 920 Meter, das hängt immer von den einzelnen Gemeinden ab, das ist zu wenig, ich muss weitergehen am Sabbat, dann triffst du Vorkehrungen, dass du am Abend vorher einen Krug oder einen Stuhl an die Grenze deiner Sabbatgemarkung stellst, Also nach 640 stellst du einen Krug hin, damit ist dein Grundstück oder deine Hausmeile, der Bereich, den du gehen kannst, wieder um 640 Meter gewachsen. Ist so. Da kennen wir alles bei uns. Guck dich mal unsere Steuergesetzgebung an. Die besteht doch aus zwei Erlaubnissen und 60.000 Verboten. Und jeder versucht, seine Schlupflöcher zu finden. Das ist immer das Verhängnis. Je mehr Gesetze du machst, je mehr Regeln du machst, desto mehr stimulierst du das Fleisch, wie man diese Gesetze irgendwie umgehen kann. Da sind wir nicht anders dran als die Juden. Übrigens, Deutschland ist das Land, so viel ich weiß, mit der meisten Steuerliteratur auf der ganzen Welt. 60% der weltweit gedruckten Literatur zum Thema Steuer kommt aus Deutschland. Kein Wunder, dass ihr nicht glücklich seid. Ich verstehe es. So. Das ist die eine Sache, sagt Paulus. Die Juden, wir, er stellt sich ja selber rein, sagt, wir haben zum Gesetz alles Mögliche erfahren. Wir haben das Wort Gottes. Wir haben seine Stimme gehört. Er hat sich uns offenbart. Er kam in die Geschichte. Wir haben eine Geschichte mit Gott. Wir kennen Gott besser als jeder andere. Aber, sagt er, gehalten haben wir es nicht. Und nochmal, es gab ganz viele hochanständige Juden, auch unter den Pharisäern. Das ist ein fieses Urteil, immer nur zu sagen, die Juden sind samt und sonders nur Heuchler und Betrüger. Das stimmt nicht. Aber es gibt auch keinen einzigen Juden, der genügend getan hat, das Gesetz gehalten hätte, damit es reicht für Zeit und Ewigkeit. Das gibt's eben auch nicht. Und so ist der Jude hier auf dieser Anklagebank, wo Paulus sagt, du, das läuft bei dir nicht. Wie gesagt, Vorrechte, Verantwortung, Scheitern, Versagen. Und das Zweite, was er gleich aufgreift als Nächstes, ist dann die Sache mit der Beschneiden. Und der Text ist wieder sehr einfach im Grunde. Beschneidung ist ein Bundeszeichen. Die Beschneidung, ab Vers 25, nützt etwas, wenn du das Gesetz hältst. Hältst du aber das Gesetz nicht, so bist du aus einem Beschnittenen schon ein Unbeschnittener geworden. Lass dich das mal auf der Zunge zergehen. Gesetzesbruch hebt die Beschneidung auf. Wenn es der Unbeschnittene hält, was nach dem Gesetz richtig ist, meinst du nicht, dass dann der Unbeschnittene vor Gott als Beschnittener gilt? Und so wird der von Natur unbeschnitten ist und das Gesetz erfüllt, dir ein Richter sein, der du unter dem Buchstaben der Beschneidung stehst und das Gesetz übertrittst. Und jetzt kommt eine Definition für Jude. Die findest du heute in keiner einzigen Abhandlung. Aber hier steht sie. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Und nicht das ist die Beschneidung, die am Fleisch geschieht. Sondern ein Jude ist der, der inwendig verborgen ist. Und das wäre die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Das Lob eines solchen Menschen ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Wenn du eine Definition heute für Jude suchst, wirst du nicht fündig im Wesentlichen. Von einem Mann namens Rothschild, ob der mit der Bank was zu tun hat, weiß ich nicht. Der hat 99 Fragen zum Judentum, so ein kleines Büchlein geschrieben, liest sich spannend und amüsant. Erste Frage, was ist ein Jude? Erste Antwort, kein Mensch kann das sagen. Und dann zählt er 7, 8 Varianten auf, wie man Jude definiert. Eine kommt nicht vor, die von Paulus hier. Man sagt, Jude, ja, das ist, wenn der jüdische Kultur, jüdisches Essen, Klezmermusik und so weiter, das ist Folklore, das hat mit Judas ja nichts zu tun in dem Sinn. Oder wenn er von einer jüdischen Mutter geboren ist. Und andere Sachen, die er noch anführt. Wenn er die Tora liest oder in der Sabbatgemeinschaft ist. Da gibt es viele Versuche, Jude zu definieren. Es gibt eine, die Paulus sagt, der ist ein Jude, sagt er, der es nicht äußerlich ist, weil er beschnitten ist, sondern inwendig verborgen, der beschnitten ist am Herzen. Wenn ihr hier lest von der Beschneidung am Fleisch oder äußerlich, Sarx steht hier im Griechischen, wenn ihr hier lest von der Beschneidung am Fleisch, dann passt auf, es geht hier wirklich um die Beschneidung am Körper. Ja? Hier ist Fleisch nicht im negativen Sinn gebraucht. Denn das Fleisch im negativen Sinn, da kommen wir noch hin, kannst du nicht beschneiden. Denn das Fleisch lässt sich nicht heiligen. Das miese alte Fleisch kannst du nicht verändern und verbessern. Das ist eine hoffnungslose Angelegenheit, sehen wir aber noch. Allerdings wird Sarx auch verwendet, um äußerlich etwas zu zeigen. Ja, kann also auch den Body bedeuten. Hier in dem Fall ist das so. Also, ganz einfach, Beschneidung ist ein Bundeszeichen. Beschneidung und Gehorsam gehören zusammen. Beschneidung ist am Fleisch und wenn es keine Beschneidung am Herzen ist, und Beschneidung am Herzen bedeutet Heidentum wegnehmen aus dem Herzen. Das hat der Jeremia gesagt, dass das Heidentum aus dem Herzen weggeht. Dann ist es okay. Aber sonst nur das Zeichen hilft nicht. Anwendung heute. Es gibt auch unter Christenheit zwei große Themenkomplexe, die immer schwierig sind. Das eine ist die Rechtgläubigkeit, die Orthodoxie. Ja, und Rechtgläubigkeit beansprucht jeder. Die Katholiken sagen, wir haben den rechten Glauben, wir allein. Die Evangelischen sind vorsichtiger geworden, die sagen, bei uns kann jeder glauben, was er will. Aber dann gehst du rüber in Freigemeinden, wir haben das richtige Verständnis von Taufe, wir haben das richtige Verständnis von Abendmahl, wir haben das richtige Verständnis in der Frage, ob eine Frau lehren darf und so weiter. Und das heißt überall Fragen nach richtigem Glauben, Orthodoxie. Und anderer Streitpunkt, Formalismus. Wir haben die richtigen Formen des Gottesdienstes, wir haben die richtige Form von Gemeinde, wir haben die richtige Form von Ämtern und so weiter und so weiter. Das sind die Anwendungen heute und beides neigt zu Spaltungen. Du hast Lehrstreitigkeiten ohne Ende und dann laufen die Leute weg, weil sie die Dinge anders sehen. Ich weiß von Gemeinden, die sich gespalten haben in der Frage, wie muss man das tausendjährige Reich verstehen? Ich weiß Gemeinschaften, die sie gespalten haben, weil sie sich nicht einigen konnten, ob Römer 7 den Paulus als Christ beschreibt oder als Nicht-Christ, laufen wegen einem Kapitel im Römerbrief auseinander. Ich weiß ob Gemeinden, die sich gespalten haben, weil sie sich nicht einigen konnten, wann die Entrückung stattfindet. Ich sage ihnen, wartet, lasst es auf euch zukommen. Ihr werdet das merken, wann die Entrückung stattfindet. Entweder weil ihr noch da seid oder na gut. Das ist die Geschichte der Spaltungen. Und das Judentum selbst ist zerrissen und zerspalten gewesen in zahllose Fraktionen. Das Judentum war keine einheitliche Größe, gibt's nicht. Jeder Clan, jede Sippe, jedes Dorf, jede jüdische Hochschule, jedes Lehrhaus, zahllose Spaltungen. Und eins gegen das andere. Nur eine Anmerkung, wenn Jesus sagt, liebt eure Feinde und tut denen wohl, die euch hassen, müsst ihr genau hinhören. Wenn Jesus sagt, liebe deine Feinde, meint er nicht jemanden, der dir feindlich gesinnt ist, sondern den du zum Feind erklärst. Er ist dein Feind, weil er anders denkt. Weil er anders riecht, weil er sich anders benimmt. Das heißt, dass der erste Teil dieses Gebotes bei der Feindesliebe, da geht es darum, Feindbilder abzubauen. Und dass Jesus sagt, dann lass den doch leben. Und wenn er den Gottesdienst anfängt mit dem Segen, ist doch wurscht. Also liebe die Leute, die du selber dir als Feinde zurecht gedacht hast. Das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte, die Leute lieben, die dich verfolgen. Da geht es um die, die dir ans Leder wollen. Das ist der zweite Teil des Satzes. So, nur als Kleinigkeit, dass man das wirklich auch einmal sieht, da ist Jesus in Nuancen sehr viel differenzierter, als wir das uns so vorstellen. Also, und sonst nicht spalten, nicht streiten. Wegen Rechtgläubigkeit, wegen richtiger Form. Also, Taufe, ne? Oh my goodness. Also wenn mit mir jemand über Taufe streiten will, dann verlasse ich das Lokal. Also, setz dich im Halbkreis auf und hau dir selber ins Auge, aber mit mir kriegst du keinen Streit über Taufe. Außer wir kommen zu Kapitel 6. Kommt noch. So, bisschen geht noch. Vierter Angeklagter. Der steht erst gar nicht auf. Der bleibt hocken, Beine hochgelegt, putzt sich die Fingernägel, bohrt in der Nase. Der steht über all dem. Der ist vielleicht nicht pervers, wie die bösen dunklen Heiden. Den kümmert auch das Moralische, ja, das sollen die halt machen. Jude ist er auch keiner womöglich, hat die Beine hochgelegt und das ist dieser kluge Rebell. Der macht etwas, was für mich persönlich in diesem ganzen Komplex zum abgründigsten gehört, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und der Text ist so unverständlich für manche, wird auch nie darüber gepredigt. Ich habe noch nie die Predigt über Römer 3, die ersten 8 Verse gehört. Was macht dieser Mensch? Und ich sage es gleich mal vorweg. Er versucht, Gott auf die Anklagebank zu setzen. Er will den Spieß umdrehen. Er will, dass Gott schuldig ist. Er weiß es besser. Er verwendet sogar religiöses Vokabular, um Gott praktisch das Wort im Mund umzudrehen, und am Ende sitzt Gott auf der Anklagebank. Gott muss sich vor einem Menschen verantworten. Und wenn du das natürlich checkst, das ist das Abgefahrenste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Dass Gott sich vor mir rechtfertigen soll. Und ich sage gleich dazu, Leute, das geht sowas von ins Auge. Ich habe auch angefangen, oder besser gesagt, ich habe angefangen aufzuhören oder aufgehört, Gott zu verteidigen. Warum lässt Gott bestimmte Dinge zu in dieser Welt? Ich sage, ich kann dir ein paar Antworten geben. Ein paar Sachen habe ich, denke ich, so ein bisschen verstanden. Aber fertige Lösungen habe ich keine. Und ich habe aufgehört, Advokat, Anwalt Gottes zu sein. Er sagt, wenn dir bei Gott was nicht passt, dann wende dich an ihn. Du musst nur aufpassen, kann in die Hose gehen. Gott ist kein Kasperle. Ja, wir haben das immer so drauf, wir müssen Gott verteidigen, wir müssen Gott den Leuten lieb machen. Doch, ich predige Evangelium fröhlich, freundlich, herzlich, einladend, dann mach den Leuten auch den Mund wässrig nach diesem Evangelium. Aber in letzter Konsequenz sage ich, du musst dich vorsehen. Du hast es mit Gott zu tun. Und an dem kommst du eines Tages nicht vorbei. Und ich muss Gott nicht raushauen. Ich muss Gott nicht einen guten Ruf verschaffen. Wenn dir was nicht passt, dann Gott, beschwer dich höheren Orts. Nur wie gesagt, pass auf, könnte in die Hose gehen. Denn mit Gott ist nicht zu spaßen. Gott liebt unbeschreiblich und ist barmherzig ohne Ende. Aber du kannst Gott nicht einfach die Rute ins Fenster stellen. Das ist Vermessenheit. Und so tue ich gerne Gott Leuten lieb und wert machen. Aber wenn ich bestimmten Widerstand merke, sei Leute, ich werde Gott jetzt nicht rechtfertigen vor dir. Ich werde ihn nicht entschuldigen. Ich werde ihn nicht raushauen. Ich werde Gott nicht aus der Patsche helfen. Wenn dir was an Gott nicht passt, musst du das mit ihm klären. Pause.